Beginnen wir wieder. Ich möchte wieder gemeinsam beten und dann schauen wir in das Thema, wie redet man mit Gott? Lieber Vater, wir reden jetzt mit dir und wir sind dankbar zu wissen, dass du hörst. Danke, Herr, dass du kein psychologisches Phänomen oder Einbildung bist, sondern wahrhaftiger Gott, der sich offenbart hat. In vielerlei Weise. Danke, Herr, dass du dich auch uns offenbart hast und zu erkennen gegeben hast als der eine Herr. Und so möchten wir lernen, mit dir zu leben als der auferstandene, lebendige Gott. Danke jetzt für die Zeit gemeinsam. Rede du wieder. Amen. Wenn wir jetzt darüber reden, wie spricht man mit Gott? Möchte ich uns eins vielleicht bewusst machen. Reden ist eine Gabe Gottes. Man nimmt das manchmal als selbstverständlich. Wie ihr inzwischen wisst, ich habe öfter Probleme mit den Stimmbändern. Und wenn man das hat, wenn man ein Problem hat, wird man dankbar dafür, wenn man normal reden kann. Einmal im Frühjahr ist mir passiert, musste ich aufhören zu predigen, bin nach Hause gefahren, ging gar nichts mehr. Und immer dann, wenn man Dinge nicht mehr hat, beginnt man sie erst richtig zu schätzen. Solange man sie hat, ist oft vieles so selbstverständlich. Wir wissen das von unserer Gesundheit. Solange man immer gesund ist, ja, ist ja normal. Und dann ist man mal krank, dann sagt man, oh, wie schön ist es, wenn man einfach gesund ist. Also als erstes möchte ich uns daran erinnern, Reden, Sprache ist ein Geschenk Gottes und darum ist Reden auch eine sehr geistliche Sache. Darum sagt auch Jesus einmal, ihr werdet Rechenschaft ablegen für jedes Wort, das ihr geredet habt. Reden ist eine geistliche Sache. Und mit Worten können wir ja, das wissen wir alle, tief verletzen. Im Sprüche steht sogar, mit Worten kannst du töten und wir können mit Worten ermutigen, helfen und aufbauen. Beides ist möglich. Und Beten ist im Prinzip ein Reden mit Gott. Nun, ohne Worte wäre es uns unmöglich, unser Leben voll ausdrücken zu können. Sogar die tiefsten Gefühle wollen mit Worten ausgedrückt werden. Darum gebrauchen auch Musiker Worte, um Harmonie, um Romantik auszudrücken. Darum reden Liebespaare miteinander. Natürlich schaut man sich an, aber dann redet man auch. Man tauscht sich aus im Gespräch. Und obwohl das so ist, tun wir Christen uns unheimlich schwer mit Gebet. Habe einen Brief mal bekommen von einer Frau, die eine Bibelschule gemacht hat, beziehungsweise ein biblisches Seminar. Und da schreibt sie, obwohl ich auf eine Bibelschule gehe, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich Gott nie so richtig in meinem Leben erlebt habe. Eigentlich war das auch ein Wunsch, ihn zu erleben. Ich meine damit, dass ich so richtig verstehe, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Vor der Freizeit, wo sie kam, habe ich mich gefragt, ob ich wirklich noch Christ bleiben will, weil es meiner Meinung nach so schwer ist und so viele Christen so zwanghaft sind. Ich kann die gut verstehen. Und ich stelle immer wieder fest, wir sind relativ hilflos, wenn es zum Gebet kommt. Das drückt sich aus, wie wir uns benehmen. Da gibt es ja die, es ist zwar einerseits ist es amüsant, aber andererseits ist es sehr traurig. Ja, ich bin Gott dankbar dafür, dass ich in vielen verschiedenen Konfessionen predigen darf. Von den ganz konservativen Stocksteifen bis zu den ganz lebendigen Charismatischen ab und zu. Aber ich schaue mir manchmal in Kirchen um und da gibt es gewisse Kirchen, da sitzen die Leute vom Anfang von Gottesdienst bis zum Ende echt stocksteif drinnen. Da rührt sich keiner, gell? Lachen ist auch nicht erlaubt. Das ist ja ernste Sache, wenn man vor Gott sitzt und so weiter. Und man bekommt auch kaum Reaktionen. Also in meiner Kirche zu Hause, auch alte lutherische Kirche, wenn da jemand so macht, das ist schon Ekstase. Und dann bin ich aber auch ab und zu in Kirchen, da geht es ganz anders zu. Da hüpfen sie, rollen sie, alles Mögliche, schreien sie, reden in Zungen und so weiter. Und ich frage mich, warum ist es so verschieden? Es drückt ein bisschen unsere Hilflosigkeit aufs. Ich weiß nicht, ob es eine liebevolle Haltung ist, stocksteif dazusitzen und sich nicht zu regen. Meine Frau wäre nicht zufrieden damit. Aber vor Gott bleiben wir heute ein bisschen stocksteif. Ne? Ich weiß allerdings auch nicht, ob es ein Ausdruck meiner Liebe ist, wenn ich rumrolle, hüpfe und bälle. Wenn ich das vor meiner Frau tun würde, wäre sie auch nicht begeistert. Aber vor Gott tun wir es. Und ich möchte damit nur zeigen, wie hilflos wir sind, wenn es zur Anbetung kommt. Wir wissen nicht genau, was wir tun sollen. Nun, ich habe drei Punkte da, wenn wir sie schaffen, anhand dieser drei Punkte ein bisschen analysieren, aber auch hoffentlich helfen, erstens verstehen, warum es so ist und zweitens zu verstehen, wie wir es anders machen können. Der erste Punkt, es sind drei verschiedene Sprachen, die wir sprechen. Mal ein Buch gelesen von Eugene Peterson, den ich sehr schätze, und der hat darüber geschrieben. Und er hat gesagt, wenn ein Kind geboren wird als Baby, dann spricht es die erste Sprache, man nennt das die Sprache der Vertrautheit oder die Sprache der Beziehung. Wir nennen es auch einfach Babysprache. Die Babysprache ist nun keine geschriebene Sprache, ist auch keine intelligente Sprache, aber die Sprache zwischen Vater und Mutter, zwischen Kind und Mutter, Kind und Vater, ist von großer Bedeutung, weil diese Babysprache entwickelt Vertrauen. Und ich glaube, es war der König Friedrich, der hat mal einen Versuch gemacht, wo niemand mit Babys reden durfte, weil ich glaube, er wollte herausfinden, was die Ursprache ist der Menschen. Die sind alle gestorben, habe ich zumindest gehört oder gelesen. Das heißt, diese Sprache der Vertrautheit ist unheimlich wichtig für ein Kind. Später dann im Leben, so ein Jahr, zwei später, lernt das Kind ja dann schön langsam reden. Und die zweite Sprache, die er nennt, ist die Sprache der Information. Das heißt, ein Kind lernt Dinge, es wird informiert. Auch die Sprache der Schule ist es genannt. Warum schicken wir die Kinder in die Schule? Damit sie informiert werden über Sprache, über Mathematik, über alles Mögliche. Und ein Kind lernt dann auch, es bestehen Zusammenhänge zwischen Wolke, Regen, Gras, Kuh und Milch und so weiter. Das ist nicht nur eine Mu, das ist eine Kuh, das ist nicht Mäh, das ist ein Schaf und so weiter. Und ein Kind lernt das schon langsam. Sprache der Information. Dann gibt es noch eine dritte Sprache, die Sprache der Motivation. Die Sprache der Motivation, Kinder entdecken sehr schnell, dass Worte große Macht haben. Und ein kleines Kind bemerkt auch, wenn ich lang genug, laut genug schreie, kann ich jemand Erwachsenen bewegen, Dinge zu tun, die er nie geplant hat. Das nennt man Motivation. Übrigens, der Grund, warum du heute hier bist, hat mit Sprache Nummer 2 und 3 zu tun. Irgendjemand hat dich informiert, Sprache der Information, dass das hier stattfindet. Und irgendetwas oder irgendjemand hat dich motiviert, hierher zu kommen. Darum bist du hier. Sprache 2 und 3 war der Grund dafür. Und unsere westliche Gesellschaft ist dominiert von der Sprache Nummer 2 und 3. Sprache der, wir wissen, wie man informiert, wir wissen auch, wie man motiviert. Darin sind wir geschult, das lernen wir auch. Aber die erste Sprache, die Sprache der Vertrautheit und der Beziehung, bleibt auf der Strecke. Nachdem ein Kind aus der Wiege heraus ist, findet es immer weniger Möglichkeiten, diese Sprache zu sprechen. Es gibt zwar kurze Wiederentdeckungen, das ist zum Beispiel, wenn zwei junge Menschen sich verlieben. Die muss man mal beobachten, es ist schön, die zu beobachten. Die reden nur, die reden über nichts, stundenlang. Wenn du ihnen zuhörst am Handy, die reden eine Stunde am Handy und dann fragst du dich, über was habt ihr geredet? Ja, weiß ich auch nicht. Die reden nur. Die informieren nicht unbedingt, motivieren auch nicht unbedingt, die reden einfach. Aber wisst ihr, das ist unheimlich wichtig, denn sie tauschen ihr Leben aus. Das ist einfach Reden. Es ist auch, wenn ein Mann Vater wird, so wie bei mir, dann entdeckst du die Sprache, das Kind tut so, da, 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 und dann machst du auch so, da, da, da. Deshalb, früher habe ich es nie verstanden. Und dann wirst du selber Vater, dann machst du dasselbe. Und eine Art Menschen sprechen diese Sprache ausschließlich, darum sind sie auch besonders schön, das sind geistig Behinderte. Die sprechen nur diese Sprache. Die informieren nicht, die motivieren auch nicht, aber die reden. Ich kann mich gut erinnern, vor 2 Jahren war das, da war ich in der Nähe von Nürnberg auch bei einer Konferenz. Und beim Frühstück kam immer einer, der Tim hat er geheißen. Der war so 26 Jahre alt. Und am ersten Tag, er hat mir zugehört, dann kam immer zum Frühstück und hat gesagt, Hans-Peter, ich hab dich gern. Und hat mir einen Kuss gegeben. Am nächsten Tag kam er wieder, Hans-Peter, ich hab dich immer noch gern. Und wieder einen Kuss gegeben. Aber das ist so, das sind schöne Menschen eigentlich, wenn man das entdeckt. Das ist diese Sprache, die erste Sprache der Beziehung. Und wisst ihr, was jetzt der Punkt ist von der ganzen Sache? Ist der, Gebet, Reden mit Gott ist Sprache Nummer 1. Weil es ist so, wenn du zu Gott betest, du musst ihn nicht informieren. Und das hat einen einfachen Grund, er weiß viel mehr als du. Und zweitens, wenn du betest, musst du Gott auch nicht motivieren, etwas Gutes zu tun. Das hat auch einen einfachen Grund, er ist viel besser als du. Wenn wir jetzt nicht Gott nicht informieren müssen, weil er weiß es ja schon, auch nicht motivieren, weil er will sowieso das Beste, was bleibt dann noch übrig? Die Sprache Nummer 1. Die Sprache der Beziehung. Und wisst ihr, warum wir uns so schwer tun mit Gebet? Weil wir diese Sprache verlernt haben. Diese erste Sprache der Vertrautheit. Entweder wir haben sie nie richtig gelernt oder verlernt. Aber das Schöne ist, man kann diese Sprache wieder lernen. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Und Kinder haben diese Kapazität. Ich kann mich gut erinnern, als unsere noch kleiner waren, mindestens 2-mal kam eine Familie, das waren Missionare, die haben dann bei uns gewohnt, eine Woche oder 2. Und die einen waren von Indien, die anderen von Griechenland. Und die Kinder konnten weder Deutsch noch Englisch, und unsere Kinder können nicht Griechisch und auch nicht Indisch. Und die Kinder, die waren damals so, ich schätze jetzt zwischen 4 und 8 Jahre sowas. Und es war so witzig, weil die waren 2 Wochen da, die haben jeden Tag miteinander gespielt. Die haben auch den ganzen Tag miteinander geredet, kein einziges Wort verstanden. Und gingen nach 2 Wochen auseinander als Freunde. Das ist irgendwie immer beeindruckend bei Kindern, die können das. Die reden einfach, obwohl sie nicht wissen, was der andere sagt. Das ist unter anderem Sprache der Beziehung. Und es ist auch schön, auch als Erwachsene können wir diese Sprache wieder lernen. Das ist zum Beispiel, wenn du deine Frau mal fragst, oder deinen Zimmernachbarn oder Freund, wenn du ihn mal fragst, wie geht's dir eigentlich? Nicht, was machen die Kinder? Wie steht es mit den Finanzen? Wie ist das Wetter? Was ziehe ich heute an? Wo gehen wir heute hin? Das ist alles nur Information und Motivation. Sondern ich frage ihn oder sie, wie geht's dir? Und dann kommst du auf eine tiefere Ebene des Gesprächs. Jetzt kommst du zum Eigentlichen, nämlich zur Person. Und jetzt beginnst du auf der Beziehungsebene zu reden. Das kann man aber nur tun, wenn Liebe da ist. Wenn zum Beispiel Ehepartner sich nicht mehr lieben, das ist dann nur noch eine Funktionsgemeinschaft, die fragen sich kaum mehr, wie geht's dir? Da redet man dann über Sport, über Fernsehen, über Arbeit, über alles. Aber nicht, wie geht's dir? Denn das ist nämlich die Beziehungsebene. Aber das kann man wieder lernen. Auch bei mir und meiner Frau ist uns geht's manchmal so, da waren Monate oder sogar Jahre, da war einfach unheimlich viel los und man informiert sich und motiviert sich, damit der Laden läuft. Und dann waren wir das erste Mal alleine, das war in Spanien mal. 10 Jahre hatten wir keinen Urlaub gemacht, 3 Kinder, das ist nicht so ideal. Und dann ist man alleine und man weiß gar nicht mehr, was man reden soll. Gibt ja keine Kinder mehr, die sind nicht da, keine Gäste, keine Studenten, keine Verwandten, keine Bekannten, nicht mal die Hasen, gar nichts mehr da, worüber man sonst redet. Jetzt musst du auf die Beziehungsebene kommen. Und darum geht es auch. Und so ist es mit Gott. Eine Frage an dich. Hast du Gott schon jemals gefragt, wie es ihm geht? Oder ist dir das ziemlich egal? Seht ihr, wir bewerfen ihn dauernd mit Bitten und wollen Dinge. Wir fragen nie, wie es ihm geht. Warum eigentlich nicht? Das ist die Beziehungsebene. Das Zweite, ich nenne das die sogenannte Aber-Erfahrung. Ein Lehrer, der mir da sehr geholfen hat und viel bedeutet, der heißt Brennan Manning. Das ist Kanadier. Und der hat Bücher geschrieben und der hat eine, ich glaube, kaum jemand anders drückt die Liebe zu Gott so gut aus als er. Ich weiß allerdings nicht, ob es seine Bücher auf Deutsch gibt. Aber er hat mir geholfen, das auch zu formulieren, zu verstehen. Und er hat gesagt, das, was für die Jünger Jesu am revolutionärsten war, war das Vaterunser. Weil einmal haben die Jünger, das kannst du nachlesen im Lukas Kapitel 11, einmal war Jesus wieder verschwunden, sie haben ihn nicht gefunden, er war wieder alleine mit seinem Vater und hat mit ihm geredet. Dann sind sie auf die Suche gegangen, haben ihn gefunden und dann fanden sie ihn betend. Und das muss sie sehr beeindruckt haben. Und dann fragten sie Jesus, wie man betet und dann sagt Jesus, wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Und dann lehrte er ihnen, Vater unser im Himmel. Und Brennan Manning sagt, dieser Satz war die revolutionärste Offenbarung, die die Jünger bekommen haben, weil für einen gläubigen Juden war Gott der Vater ein heiliger Gott. Er war der Allmächtige, derjenige, der im Himmel thront, der König der Könige, der Herr aller Herren. Und jetzt sagt ihnen Jesus, wenn ihr zu diesem Gott geht, dann sollt ihr so beten, mein Vater. Jesaja hat das nie gemacht. Jeremia hätte sich das gewünscht, hat er nie gehört. Gott war der Allmächtige. Und hier sagt Jesus, kommt zu diesem Gott, wie wenn er euer lieber Vater wäre oder ist. Im Römer Kapitel 8, schlag das mal auf, Römer 8, Vers 15, da erinnert uns Paulus daran, Römer 8, Vers 15 und 16, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie sollen wir reden? Wir sollen sagen, aber Vater. Und aber ist das Wort, das heißt so viel wie Papi oder Vati, das intime Wort für Vater. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr zu dem allmächtigen Gott geht, dann sollt ihr sagen Vati. Das war für einen Juden deshalb schockierend, weil in der Früh, wenn der kleine Dreijährige sich an die Hose hängt und sagt, Vati, wann kommst du wieder? Dann sagt er, Abba, wann kommst du wieder? So redet ein Baby, ein Kleinkind mit seinem irdischen Vater. Und Jesus sagte zu ihnen jetzt, und genau so sollt ihr zu eurem himmlischen Vater reden. In Babysprache. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt. Und mit dieser Intimität, mit diesem Vertrauen, wie ein kleines Kind zum Vater kommt, so dürfen wir zu Gott, unserem Vater, gehen. Die Frage an dich, ist das dein Bild von Gott? Ist das, wie du Gott, den Vater, siehst oder kennst? Oft natürlich sind unsere Vaterbilder verzerrt, kommt ganz darauf an, wie dein irdischer Vater war. Aber wir dürfen lernen, aus der Schrift den wahren Vater kennenzulernen, so wie er ist. Das ist auch ein letztes noch in Johannes 13, Vers 33. Da sagt Jesus zu seinen Aposteln, sagt er, meine Kindlein. Und wisst ihr, was ist eigentlich komisch? Weil Jesus war gleich alt oder jünger wie der Petrus. Der Petrus, was der, breit, Vollbart, keine Ahnung. Aber so wird er immer dargestellt. Und Jesus sagt zu ihm, mein Kindlein. Ist eigentlich schon witzig. In Johannes 13, Vers 33, oder meine Kinder, es kommt darauf an, welche Übersetzung du hast. Gell? Aber das Markenzeichen eines wahren Gläubigen ist, dass er sich dem Vater so nähert wie ein kleines Kind. Ich habe mir oft gedacht, als meine Kinder noch klein waren, die sitzen da auf dem Schoß, die spielen mit meinem T-Shirt oder was ich gerade anhabe, die bemühen sich jetzt nicht da besonders korrekt gerade zu sitzen, die fühlen sich einfach wohl bei mir. Und die Frage an dich und mich, fühlst du dich auch so wohl bei Gott, dem Vater? Ich habe dieses Bild lange Zeit nicht so gekannt, aber ich lerne es ein Stück mehr, Jahr um Jahr. Und das Dritte, was bedeutet es, beten ohne Unterlass? Im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 lesen wir, betet ohne Unterlass oder betet ohne Aufhören. Ich habe mir immer gedacht, erstens habe ich mir gedacht, das ist ein einziger Vers in der Bibel und darum nicht so wichtig. Und zweitens habe ich mir gedacht, das ist doch völlig unrealistisch. Ich muss doch zwischendurch auch mal arbeiten, kann ja nicht dauernd beten. Ich muss auch mal schlafen, da kann ich auch nicht beten. Ich muss mich konzentrieren auf etwas, da kann ich auch nicht beten. Wie kann ich ohne Aufhören oder ohne Unterlass beten? Und dann meine Entschuldigung war, ja, ist sowieso nur ein Einzelvers, die soll man sowieso nicht zu ernst nehmen, wenn es nur ein Einzelvers ist. Ein lieber Freund, ein alter evangelischer Pfarrer aus Bobengrün, der Gerhard Hegel heißt er, hat mir vor Jahren eine Liste geschickt und hat gesagt, Hans-Peter, ich habe mindestens 20 Stellen gefunden im Neuen Testament, wo wir lesen, dass wir alle Zeit immer ohne Unterlass Tag und Nacht beten sollen. Und ich habe sie alle gefunden. Es sind mindestens 20 Stellen. Ich lese euch nur ein paar vor. Oder schlagt zurück die Bibel auf, dann könnt ihr euch ein paar unterstreichen und den Rest selber suchen. Schlagt mal auf 1. Thessalonicher. Nur damit ihr seht, das ist nicht ein Einzelvers, das ist überall. Nur ich habe es eigentlich nicht gesehen. Erster Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig. Unablässig. Ohne Unterlass. Kapitel 3, Vers 10. Kapitel 3, 10. Wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten. Nacht und Tag. Ohne Unterlass. Der klassische Vers, Kapitel 5 und Vers 17. Betet unablässig oder alle Zeit. 2. Thessalonicher 1, Vers 11, nur weil wir jetzt gerade da sind. Deshalb beten wir auch alle Zeit. Alle Zeit. Das ist immer. Und so könnte ich euch jetzt noch 15 andere geben, aber die kannst du dir selber suchen. Alle Zeit, ohne Unterlass, Tag und Nacht und so weiter. Ich höre nicht auf zu danken, sagt Paulus. Die Psalmisten, da gebe ich euch noch zwei. Schlagt auf Psalm 86, Vers 3. Psalm 86 und Vers 3. Da sagt der Psalmist, sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Psalm 88, Vers 1 oder Vers 2 vielmehr. Herr Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Tag und Nacht. Die Bibel legt eigentlich großes Gewicht darauf, in Kommunikation mit Gott zu sein und zu bleiben. Nun, die Frage ist, wie kann das praktisch funktionieren? Und etwas, das mir geholfen hat und das ich gerne vorlese, ist ein Tagebuch von einem gewissen Frank Laubach. Der ist 1970 gestorben. Er war Pfarrer, er war Missionar auf den Philippinen. Bei den islamischen Moros hat er gearbeitet. Und er war extrem frustriert über das Gebet. Er konnte auch nicht beten. Darum hat mich sein Buch so beeindruckt. Ich habe gleich gesehen, ja, dann geht's wie mir. Und er hat dann eine Übung gemacht und da hat er ein Tagebuch darüber geschrieben. Und daraus lese ich euch jetzt ein paar Zeilen vor. Da gibt es übrigens, das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Dieses Buch kann ich nur jedem empfehlen. Das ist neben meiner Bibel, lese ich das fast am meisten. Das ist nur ein kleines Büchlein von Frank Laubach und Bruder Laurenz. Bruder Laurenz war ein Mönch, ein Koch in einem Kloster im 16. Jahrhundert. Der Bruder Laurenz in Frankreich und Frank Laubach war eben Missionar. Das Buch heißt, wie heißt es? Im Englischen heißt es The Presence of God, Living in His Presence, so irgendwie. Aber ich weiß es nicht, den deutschen Titel. Aber wenn ihr da die zwei Namen habt, das wird euch schon helfen. Irgendwas in der Gegenwart Gottes leben, so irgendwie heißt es. Ich lese euch etwas vor aus einem Tagebuch. 20. Januar 1930, schon einige Jahre aus. Da schreibt er: Eine tiefe Unzufriedenheit veranlasste mich vor 2 Jahren dazu, einmal zu versuchen, mein Handeln etwa alle 15 oder 30 Minuten mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Dann schreibt er, 26. Januar, gestern und heute habe ich ein neues Abenteuer ausprobiert, das nur schwer zu erklären ist. Ich spüre Gott durch einen bewussten Akt des Willens. Ich will, dass er meine Finger leitet, wenn ich jetzt auf der Schreibmaschine schreibe. Ich will, dass er in meinen Schritten ist, wenn ich laufe. Dass er meine Worte lenkt, wenn ich rede, meine Kiefern, wenn ich esse. Vielleicht hast du Einwände gegen eine solche Introspektion. Nun, versuche es nicht, solange du in deiner Beziehung zu Gott nicht selbst so unzufrieden bist wie ich. 29. Januar. Ich habe das Gefühl, dass ich jede Stunde einfach getragen werde. Es ist dieses Gefühl, mit Gott auch in den kleinsten Dingen zusammenzuarbeiten, das mich so erstaunt. Es scheint, als müsste ich nur auf eines achten, dann passiert alles andere von allein. Dann kümmert sich Gott um den Rest. Meine Aufgabe ist es, in dieser Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott zu bleiben und auf seinen Willen zu reagieren, damit diese Stunde reich und herrlich wird. 1. März 1930. Wie praktikabel ist das nun für einen normalen Menschen? Ich denke, selbst ein Bauer könnte so leben. Meine Augen auf der Furche, meine Hände an den Zügeln, die Gedanken bei Gott. Auch die Millionen an den Webstühlen und Drehbänken könnten herrliche Stunden erleben. Die Stunde eines Nachtwächters könnte zur herrlichsten Stunde werden, die je ein Mensch auf Erden erlebt hat. 15. März. In jedem wachen Augenblick habe ich diese Woche auf ihn geblickt, vielleicht mit Ausnahme von einer Stunde oder zwei. Wie unendlich reicher dieses direkte Eingreifen Gottes ist, als die alte Methode, die ich jahrelang benutzt und empfohlen habe, wie das endlose Lesen von Andachtsbüchern. Und zum Schluss, 22. April, nach einer schlechten Woche, die hat er auch, habe ich heute Morgen wieder ganz neu angefangen und habe Gott ganz nah im Sonnenaufgang erlebt. Dann habe ich versucht, ihm beim Rasieren, beim Anziehen und beim Frühstücken die Kontrolle über meine Hände zu geben. Oh, dieser Versuch, ständig im Kontakt mit Gott zu bleiben, ihn zum Gegenstand meines Denkens zu machen, zum Gegenüber in allen meinen Gesprächen, ist das Erstaunlichste, was ich je erlebt habe, und es funktioniert. Ich schaffe es zwar noch keinen einzigen Tag, aber ich freue mich so an der Gegenwart Gottes, dass ich das Gefühl habe, etwas Kostbares in meinem Leben verloren zu haben, wenn ich auch nur eine halbe Stunde nicht an ihn denke. Nun, wenn du das so hörst, geht es dir wahrscheinlich wie mir am Anfang. Du denkst dir, das ist überzogen, das ist übertrieben, das ist gesetzlich und das ist völlig unreal. Und es stimmt, wenn du dieses Buch liest, übrigens gibt es viele Dinge, mit denen ich nicht übereinstimme, aber es macht nichts. Wenn du diese Dinge, die du jetzt gelesen habe, als Gesetz siehst, das wird dich zerstören. Wenn du es als eine Hilfe siehst, dann kann es zum Segen werden. Hab keine Angst vor Methoden. Jede Methode ist gut, wenn sie dich zu Christus hintreibt. Jede Methode ist schlecht, wenn sie Christus ersetzt. Und wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat? Ich schaue öfter mal tagsüber auf die Uhr, das mache ich sowieso, und dann sage ich, oh Herr Jesus, jetzt haben wir schon 3 Stunden nicht mehr miteinander geredet, wird wieder Zeit. Oder Herr, seit dem Frühstück habe ich nicht mehr mit dir geredet. Und die Uhr ist mir ein Freund geworden, eine Erinnerung, und indem ich raufschaue, rede ich schon wieder mit dem Herrn Jesus. Übrigens, du brauchst nie um Vergebung bitten, nie Buße tun, sagen, ah, jetzt habe ich schon 8 Stunden nicht mehr mitgehört, bin so ein schlechter Christ. Völliger Unsinn. Dann zerstört es dich. Wenn du es aber als Hilfe siehst und sagst, oh Herr, danke für die Erinnerung. Manchmal ist es so, dass du sagst, na Herr, jetzt haben wir 2 Tage überhaupt nicht mehr miteinander geredet, wird wieder mal Zeit. Und schon redest du wieder. So es als eine Hilfe sehen und erkennen, ist etwas Wunderschönes. Und da ist, wo man Christenleben auch üben kann. Einer meiner Lieblingsverse steht im 1. Timotheus 4,7. Da steht, übet euch in der Gottesfurcht. Im Englischen gefällt es mir noch besser, train yourself to be godly. Trainiere dich selbst, ein gottgefälliges Leben zu leben. Es braucht auch Übung. Und ich sage immer diesen Satz dazu, ja, es braucht Disziplin und eine gewisse Übung, in diesem Gespräch zu bleiben, das gebe ich zu. Aber wenn du das tust, dann werden alle anderen Dinge leichter. Wenn du beginnst, alle Dinge mit Gott zu besprechen, wird alles andere leichter. Und das ist der Schlüssel. Auch meine Beziehung zu Hannelore, zu meiner Frau, muss ich üben. Ich muss mich immer wieder am Riemen reißen und sagen, na, jetzt habe ich echt schon länger mal nicht mit ihr geredet, die war im Stress, was weiß ich. Ich muss mich auch darin üben, nicht als Gesetz, sondern um die Beziehung zu pflegen. Und so ist es mit Christus. Ich frage manchmal, ich kann euch jetzt direkt fragen, wer von euch könnte jetzt auf der Stelle einen Marathon laufen? 42 Kilometer. Nicht schnell, aber durchlaufen. Wer könnte das? Gibt es jemand? Einer? Du könntest es? Vielleicht? Ich könnte es nicht momentan. Die meisten von euch werden sagen, wenn ich jetzt sagen würde, Freunde, okay, dann zieht euch jetzt einen Sportanzug an, wir laufen jetzt Marathon hinter mir. Die meisten von euch würden sagen, das ist ja unmöglich, ich kann auch nie einen Marathon laufen, unmöglich. Es ist echt unmöglich. Aber wisst ihr was, wenn wir uns entscheiden würden, wir sind jetzt nicht ein halbes Jahr in der Klostermühle, wir bleiben ein ganzes Jahr hier. Und dann nehmen wir ihn Stefan Kine oder wer gut laufen kann. Stefan ist auch ein alter Läufer. Oder der Daniel. Und die trainieren uns. Und die laufen jeden Tag mit uns. Wir beginnen mit 5 Minuten. 5 Minuten ganz langsam joggen wir. Essen wird abgestimmt. Wir werden auch gesundheitlich geprüft. Jeden zweiten Tag. Und so bauen wir auf. Dann 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und so trainieren wir ein ganzes Jahr. Jede Woche 3-4 Mal. Wie viele von euch würden in einem Jahr einen Marathon laufen? Nicht schnell, aber durchlaufen. Und die Antwort ist eigentlich, es sei denn, du hast ein gesundheitliches Problem oder man ist vielleicht über ein gewisses Alter hinaus oder hat mit den Knien Schwierigkeiten, würden alle von euch einen Marathon laufen. Und wisst ihr warum? Weil wir uns geübt haben. Seht ihr, wenn ich jemand sage, bete ohne Unterlass. Rede den ganzen Tag mit Gott. Die meisten Christen sagen, das ist unmöglich. Das geht doch nie. Das ist unrealistisch. Ja, stimmt. Aber meine Frage ist, hast du dich schon jemals darin geübt? Und jede Übung, ja, da gibt es Stolpersteine. Man braucht eine Zeit. Ich mache das jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren, dieses Einfachreden mit ihm. Und ich muss ehrlich sagen, es gelingt mir immer noch nicht. Ich komme nicht mal nahe daran, den ganzen Tag mit ihm zu reden. Aber wisst ihr was, es macht mir überhaupt nichts aus. Morgen tue ich es wieder. Es war mir eine Hilfe. Und manche Tage rede ich relativ viel mit ihm. Es kommt auch auf die Tätigkeit an, die ich mache. Und andere Tage relativ wenig. Aber das ist nicht schlimm. Ich möchte mich darin üben. Es ist nämlich so, worum geht es hier? Es geht darum, schlagt auf 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther 10 und Vers 5. Ist ein super Vers, den müsst ihr euch unterstreichen. Mit der Zeit kommt man drauf, fast jeder Vers ist super, dann hast du schon langsam alles unterstrichen. Gell? Lesen wir in 2. Korinther Kapitel 10, Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jetzt hört gut zu, das unterstreicht. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen und so weiter. Jeden Gedanken gefangen nehmen. Ein Psychologe, den habe ich in Australien getroffen, der hat mir gesagt, jeder Mensch denkt pro Tag 7000 Gedanken. Keine Ahnung, wie er das rausfinden will. Aber eins muss ich ihm recht geben. Ob wir jetzt 1.000 oder 20.000 Gedanken pro Tag denken, eins gebe ich ihm recht, wir denken den ganzen Tag irgendwas. Wir können nicht sagen, so, jetzt höre ich auf zu denken. Dann denkst du darüber nach, wie man nicht denkt. Du denkst immer irgendwas. Und wisst ihr, weil du immer denkst, das ist ja keine Anstrengung zu denken. Es kann sein, dass du einen Blödsinn denkst, aber du denkst. Und wisst ihr, worum es jetzt geht? Den Gedanken, der sowieso da ist, zu nehmen und Paulus formuliert es so, unter den Gehorsam Christi bringen. Ich will es anders formulieren. Rede, nimm diesen Gedanken und besprich ihn mit Jesus. Das ist ohne Unterlass beten. Und seht ihr, das ist nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Melanie, gell? Genau, ich habe gerade mit der Melanie vorhin geredet. Wenn ich die Melanie jetzt anschaue, dann denke ich was. Ich weiß jetzt, sie ist von Kanada, nee, von Edmonton und so weiter. Ich denke mir, oh, die Melanie hat ein schönes Shirt an und so weiter. Ich denke mir, sie ist ein hübsches Mädchen. Irgendwas denke ich mir, wenn ich sie anschaue. Ich kann gar nicht anders. Wenn du mich anschaust, denkst du dir auch was. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, wann hört er endlich auf. Aber du denkst dir was. Und seht ihr, jetzt ist der Trick der, weil ich ja bereits denke über die Melanie, kann ich automatisch für sie beten. Das ist keine Anstrengung, weil denken tue ich ja sowieso schon. Ich kann nur kurz sagen, Herr, segne sie. Hilf ihr, ermutige sie, was immer. Nur ein Satz. Und dasselbe kannst du bei mir tun. Das ist keine Anstrengung, es braucht ein bisschen Disziplin, um das zu lernen. Aber du stellst dann fest, Frank Laubach hat diesen Satz geprägt, der ist mir so ein bisschen zum Vorbild geworden. Ich wünsche mir für mich, dass einen Menschen anzusehen, für mich dasselbe ist, wie für diesen Menschen zu beten. Einen Menschen anschauen, ist dasselbe, wie für ihn beten. Und das kann man üben. Und weißt du, was du dann feststellst? Es ist unheimlich schwer, über jemanden schlecht zu denken, für den du gerade betest. Und wisst ihr, was jetzt geschieht? Wir fangen an, anders zu denken. Erinnert euch, danken, denken. So funktioniert es. Es ist nicht so kompliziert. Es braucht eine gewisse Disziplin, das gebe ich schon zu. Und es klappt immer mal wieder nicht, aber es macht ja nichts. Aber erinnere dich selbst daran, an diese Dinge. Das kann man hier in der Klostermühle super üben. Du begegnest den ganzen Tag Menschen. Jetzt siehst du den, den oder den. Du kannst sagen Hallo und kannst sagen, segne ihn. Das ist alles, mehr braucht es nicht. Sieh ihn an und sag ein Segenswort. Und du wirst lernen, wie sich dein Denken ändert, wie es mehr und mehr gottgefällig wird. Ich schließe mit einem Zitat von Leo Tolstoi, russischer Schriftsteller. Er hat geschrieben, ich brauche nur an Gott zu denken und ich lebe auf. Ich brauche ihn nur zu vergessen, nicht an ihn glauben und das Leben verschwand. Wirklich lebe ich doch nur dann, wenn ich ihn fühle und suche. Er ist das, ohne das man nicht leben kann. Um Gott zu wissen und leben, ist ein und dasselbe, weil Gott ist das Leben. Ich brauche nur an Gott zu denken und ich lebe auf. Und so kann man lernen, mit Gott zu reden, auf ganz praktische Art und Weise. Machen wir eine Pause, so bis 10 nach und dann noch eine letzte Einheit.